haben uns was ausgedacht. Und zwar haben wir uns ausgedacht, dass wir eine komplette Vorlesung, die Rüdiger an der Universität hält, einfach nochmal hier mehr oder minder rekapitulieren oder auch im Podcast halten. Die Vorlesung heißt, wie heißt die Vorlesung, die ihr da macht?
Die heißt Intermediate Macroeconomic Theory.
Intermediate Macroeconomic Theory, was bedeutet das?
Also das ist halt so die weiterführende Vorlesung nach der Einführung in die Makroökonomik, die dann hauptsächlich, die in Amerika, das vielleicht wollte man dazu sagen, auch noch an ein breiteres Publikum und nicht nur für die sogenannten Majors, also die das dann als Fach studieren und den Bachelorabschluss in dem Fach machen, sondern sich an ein breiteres Universitätspublikum richtet, so als generelle staatsbürgerschaftliche Erziehung. Und die Intermediate Makro ist dann sozusagen diejenige, wo dann die Majors, also die Fachstudenten, wirklich den Überblick über das Fach bekommen.
Ah, okay. Das heißt, ich muss jetzt nicht die Einführung in die Makroökonomik gehört haben, um zu verstehen, was hier passiert, weil ich regelmäßig mit dir und Christian quatsche? Oder wie muss ich mir das vorstellen? Auf welchem Niveau steige ich da ein?
Ja, also das ist schon ganz gut, die gehört zu haben, dass man bestimmte Konzepte auch versteht. Aber im Prinzip muss es nicht sein. Also ich habe die in Deutschland auch schon in ähnlicher Form als Einführung gelesen. Ich war ja auch in Deutschland schon Professor und habe das durchaus ähnlich gemacht. Also das geht dann schon.
Wäre das theoretisch, das ist jetzt natürlich jetzt mal komplett ins Unreine gesprochen, aber wäre das theoretisch ECTS oder wie es heißt, punktefähig? Weißt du das? Sind solche Sachen punktefähig? Weil du bist ja ein ordentlicher Professor und ich weiß, dass ein Kollege von dir von der Trinity in Dublin, der hat das gemacht, der hat eine Makrovorlesung als Podcast gemacht und dafür konnte man Punkte kriegen.
Ich weiß aber nicht, der ist ja im europäischen sozusagen Bologna-System mit drin. Ich weiß nicht, ob da kenne ich mich einfach nicht genug aus, ob das eine deutsche Hochschule anerkennen würde. Und es müssten ja auch Prüfungsleistungen erbracht werden, vermutlich, in irgendeiner Form. Das müsstest du ja dann bei mir machen. Also die Studenten kriegen natürlich eine Note. Was das dann wert wäre, oder wie man das umrechnen würde im Bologna-System, kann ich dir nicht sagen.
Na, dann machen wir es halt einfach so, dass die Leute schlauer werden. Und
du kriegst dann einen Ehrenbachelor von mir am Ende.
Ne? Sehr gut. Ja, das ist doch schön. Womit fangen wir denn an? Also womit fängst du an? Du wirst jetzt nicht, also die erste Stunde heißt, was ist Makroökonomie? Aber du wirst ja nicht reingehen und sagen, guten Tag, ich bin Rüdiger Bachmann und jetzt erzähle ich euch, was Makroökonomie ist und dann spulst du irgendwas runter, oder?
Nee, am Anfang rede ich natürlich über so Dinge wie den Syllabus, also das sozusagen, das ist die Verfassung im Grunde genommen von einer Vorlesung oder von einem Kurs, wo eben genau die Regeln aufgeschrieben worden sind. Also da schreibe ich auch erstmal, was Makro eigentlich ist, was das Ziel des Kurses ist, was die Voraussetzungen sind, was das Textbuch ist, beziehungsweise dass die Studenten eigentlich kein Textbuch brauchen, sondern bei mir das sozusagen ohne Textbuch, also nur mit Vorlesungsfolien, die eben self-contained sind sozusagen, bekommen und so weiter und so fort, welche Voraussetzungen, was das Gewicht der Midterms ist und des Finals und der Problem-Sets, die machen müssen. Solche kurzadministrativen Sachen, dann habe ich einen Kurs-Outline natürlich, also wo man dann eben die 25, wo dann genau drinsteht, was diese 25 Vorlesungen dann zumindest vom Titel her sind, wann welche Problem-Sets online kommen, wann man die abgeben muss und solche Sachen. Und das dauert dann schon mal, die erste halbe Stunde ist dann mindestens schon mal rum.
Ja, dann würde ich sagen, fangen wir an, oder?
Ja,
logisch. Okay, Stunde 1. Was ist Makroökonomie?
Ja, da fange ich an so mit einem Zitat von Thomas Carlyle. Also der das hat es jetzt nicht speziell auf die Makroökonomie bezogen, sondern auf die Ökonomie selbst. Also gibt es dieses berühmte Zitat der Dismal Science. Ich weiß nicht, ob du das kennst.
Nee.
Also die Ökonomie gilt ja als die sogenannte Dismal Science. Ja, also die Dismal heißt die traurige, die schlimme, die also
die tragische Wissenschaft.
Tragische, genau, die tragische Wissenschaft.
Okay, was macht denn die Ökonomie so tragisch?
Ja, okay, also das darf man nicht vergessen. Das ist, also Thomas Carlyle ist ein britischer Ökonom, Philosophen, das war ja im 19. Jahrhundert noch nicht immer so oder nicht so stark getrennt. Der hat in einem Aufsatz, in einem Essay, da ging es tatsächlich um Sklaverei, was damals ein riesen ökonomisches Problem natürlich auch war oder für die beginnende ökonomische Wissenschaft, hat darüber nachgedacht. Und da gibt es eben diesen berühmten Satz, wo er schreibt, not a gay science. Gay heißt ja noch im älteren Gebrauch als im Sinne von freudig, ja, oder freudebereitend, also not a gay science, I should say, like some we have heard of, a dreary, desolate, and indeed quite abject and distressing one, what we might call by way of eminence the dismal science. Also er benutzt also ziemlich alle Adjektive im Englischen, dreary, desolate, abject, distressing und dismal, um Ökonomik sozusagen als Wissenschaft zu charakterisieren.
Ein ganz erbärmliches Ding darzustellen.
Ein ganz erbärmliches Ding. Und damit sozusagen fange ich an mit den Studenten als sozusagen Strohmann und sage dann, dass zumindest die Makro, dann sage ich, die anderen Teilfächer müssen euch die anderen Kollegen überzeugen, aber dann sage ich, dass eben die Makro das Gegenteil ist, nämlich dass sie wirklich interessante Fragen stellt, wichtige Fragen stellt, die durchaus auch ernsten Hintergrund haben, aber ja, die einfach auch Spaß machen, intellektuellen Spaß machen, darüber nachzudenken. Und solche Fragen sind zum Beispiel Dinge wie, warum sind die Amerikaner heute so viel reicher als, sagen wir mal, Bolivianer oder Haitianer? Warum sind die meisten Amerikaner heute reicher als die Generation ihrer Großeltern zum Beispiel? Warum ist es so, dass die Wirtschaft hoch und runter geht oder die wirtschaftliche Aktivität hoch und runter geht? Also mit anderen Worten, warum gibt es sowas wie Konjunkturzyklen? Warum gibt es Inflation, Arbeitslosigkeit, Finanzkrisen? Und was kann man gegebenenfalls über solche Phänomene, was kann man dagegen tun? Und wer kann was dagegen tun? Und was macht man, wenn es eine weltweite Pandemie gibt oder eine Energiekrise zum Beispiel? Das sind so die Fragen, mit denen sich Makroökonomik beschäftigen. Also ich fange mit Fragen an, mit diesen großen Fragen und sage dann, dass, also was die Vorlesung am Ende geliefert haben soll, ist sozusagen analytische Rahmenwerke, analytische Denkwerkzeuge zu liefern, um sich diesen Fragen zu nähern, nicht die vollen Antworten zu haben, die haben die Ökonomen ja auch nicht. Wir haben ja letztens im Podcast zum Beispiel über Inflation gesprochen, wo wir auch nur Teilantworten kennen. Aber um sozusagen zunächst mal einen einfachen analytischen Rahmen zu liefern, um über solche Fragen nachzudenken. Darum geht es letztlich in der Makroökonomik. Ja.
Sag mal, der Karl, was war denn der dann? War der BWLer?
Nee, wie gesagt, im 19. Jahrhundert waren das typischerweise praktische Philosophen. Man nennt die oft auch Moral Philosophers. Das, was Adam Smith im Grunde genommen war, oder auch Thomas Malthus, die ersten Ökonomen der Stunde, waren entweder so Praktiker wie David Ricardo, also die selber ja an der Börse waren und auch politisch tätig waren und so und dann eben über ökonomische Zusammenhänge nachgedacht haben, oder letztlich waren das heute wird in moderner Terminologie würde man praktische Philosophen sagen, damals hat man die oft auch also Moralphilosophen genannt, ja. So, und dann gehe ich weiter, und das ist so ein bisschen meine Philosophie, die ist jetzt nicht auch komplett idiosynkratisch auf Rüdiger Bachmann oder so, aber ich betone dann so 5 Elemente, was insbesondere moderne Makroökonomik eben ausmacht. Und das erste Element sind eben die Modelltheorie, dass sie also mit Modellen arbeitet. Zweitens, dass diese Modelle mikrofundiert sind. Drittens, dass diese Modelle typischerweise eine dynamische Struktur haben, also sowas wie ein Heute und ein Morgen kennen, und dass eben die Agenten in solchen Modellen, die man da modelliert, Erwartungen über die Zukunft haben. Ja, also das ist ganz wichtig oder eine ganz wesentliche auch Charakteristikum von Ökonomik generell, dass Menschen Entscheidungen treffen, in die auch einfließen unter anderem eben Erwartungen über die Zukunft, die sie über zukünftige Entwicklungen haben werden. Und das ist eben der fundamentale Unterschied zum Beispiel zu den Naturwissenschaften. Also Moleküle haben eben keine Erwartungen über die Zukunft oder auch, sagen wir mal, biologische Spezies. Wir gehen ja nicht davon aus, dass die Spezies der Löwen irgendwelche Erwartungen hat und sich dann sozusagen teleologisch an ein bestimmtes Ziel, wie so ein idealer Löwe auszusehen hat. So denkt man ja nicht in der Biologie. Im Gegenteil, die Evolutionsbiologie denkt ja genau unteleologisch, also dass es halt Entwicklungen gibt, aber die von keinem Ziel her gesteuert werden. Und das ist ein bisschen anders in den Sozialwissenschaften. Das ist ganz wichtig. Also, dass es diese dynamischen Strukturen, zumindest rudimentäre dynamische Strukturen in Modellen geben muss. Der vierte, und das ist ganz speziell Makro, ist die systemische Interdependenz, die ich betone. Und das allerletzte, das fünfte Element ist eben die Empirie und dass letztlich Makroökonomik ohne Daten nicht zu denken ist. Also immer wieder diese Rückbindung an den Daten. Und dann gehe ich dann sozusagen durch diese fünf wichtigen Elemente durch und elaboriere da ein bisschen drüber.
Nur zu.
Also der erste Punkt ist Modell. Warum haben wir Modelle oder warum arbeiten oder warum kommen unsere Theorien in Form von Modellen, typischerweise dann auch formalen Modellen, aber das ist gar nicht so wichtig, ja. Klar, es ist auch schon wichtig, dass man die Mathematik und den Formalismus beherrscht, wobei in dem Kurs ich eigentlich viel mit Graphen mache, ein bisschen Mathematik, ein bisschen Analytik mache, aber sehr viel mit Graphen mache, weil da gilt dann halt doch auch wieder der alte Spruch, eine gute Grafik sagt mehr als 1000 Worte und auch als 1000 Formeln, würde ich sagen. Aber trotzdem sind die Tatsache, dass die dann formal aufgeschrieben werden, das macht uns sozusagen, oder damit haben wir Anknüpfungspunkte an die Naturwissenschaften methodisch und auch an die Mathematik. Aber sie sind eben inhaltlich gefüllt und durch die anderen Aspekte, die systemische Interdependenz und diese Erwartungsgeschichte, über die wir gesprochen haben, ganz klar, dass auch die Makroökonomik wie die Ökonomik selber als Sozialwissenschaft verankert ist, die sie eben, und die sozusagen die eigentlichen Schwesterwissenschaften sind für uns dann eben Soziologie, die politischen Wissenschaften und die Psychologie. Ja, aber zum Beispiel anders als, und das ist jetzt speziell Makroökonomik, anders als die Naturwissenschaften, oder auch die Psychologie, sind wir keine Experimentalwissenschaft. Wir können unsere Modelle nicht direkt sozusagen mit Experimenten überprüfen. Das kann die Mikroökonomik zum Teil heute und macht das auch in der Experimentalökonomik, aber wir können es nicht. Insofern sind wir eher dann so, wenn man sozusagen in dieser Dimension analoge Wissenschaften finden will, so wie Astronomie oder Klimatologie oder Epidemiologie. Ja, wir sind halt auf Beobachtungsdaten angewiesen letztlich. Ja. Und jetzt ist die Frage, warum baut man überhaupt Models oder warum braucht man Modelle? Und da mache ich den Studenten klar, dass wenn man sich drüber nachdenkt, wenn man jetzt sozusagen in den USA, in Deutschland wäre es ja ähnlich, da hat man 300 Millionen Leute da sitzen, die tagtäglich mehrere ökonomisch relevante Entscheidungen treffen, tun das auch oft noch in unterschiedlichen Rollen, ja. Also es kann ja eine Person, kann ja ein Haushaltsvorstand sein, der Konsumentscheidungen trifft, der aber in seiner Firma vielleicht auch Managemententscheidungen trifft oder als Staatsbeamter sich drum kümmert, dass die Staatsausgaben gemanagt werden und so weiter und so fort. Also es gibt ja, wenn man sich das klar macht, dann wird es extrem komplex und das heißt, wir brauchen Modelle, auf jeden Fall ganz am Anfang radikal vereinfachte Modelle, um überhaupt dieses extrem komplexe System Wirtschaft zu verstehen. Und bringe ich den Studenten halt die Kartenanalogie bei, die zurück auf Milton Friedman geht. Der sagt, ein ökonomisches Modell ist letztlich wie eine Karte, wie eine Landkarte. Und Landkarten haben ja, die bilden jedes Mal so ein bestimmtes Highlight, lassen bestimmte Dinge weg von der Realität und überbetonen andere Dinge in der Realität. Und genauso funktionieren ökonomische Modelle auch, je nachdem, welche Fragen man an diese ökonomischen Modelle stellt. Deswegen gibt es auch nicht ein vereinheitliches ökonomisches Modell, sonst kommt immer aus dem Forschungs-
Great Frage Unified an. Theory, das wäre es aber.
Genau, das wird es nie geben in der Ökonomik. Man will eben Modelle, wenn du vorhast, mit dem Auto von Berlin nach Hamburg zu fahren, wirst du eine andere Karte verwenden, als wenn du eine Radtour, sagen wir mal, von Berlin nach Hamburg machen willst. Und genauso ist es eben in der Ökonomik auch. Also das ist sozusagen, was ich zu Modellen da sage. Und dann der zweite Punkt ist, dass diese Modelle in der Makroökonomik mikrofundiert sind. Was heißt das jetzt? Das heißt, das kann man sich dann besonders klar machen, wenn man sich klar macht, wie Makromodelle, sagen wir mal, in den 50er, 60er Jahren funktioniert hat, in der Lehre auch noch bis in die 80er, 90er Jahre, zum Teil auch noch bis heute. Da waren makroökonomische Modelle eben völlig anders als Mikromodelle, als mikroökonomische Modelle. Und zwar wie? Das waren letztlich statistische Modelle. Da hat man sich halt den Konsum im Aggregat angeguckt. Klammer auf, man hat auch nicht wirklich Mikrodaten damals gehabt. Man wusste also nicht, wie viele einzelne Haushalte zum Beispiel konsumieren, sondern man wusste halt aus der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung, wie viel viel in Deutschland insgesamt konsumiert wird. Und dann hat man halt geguckt, mit was korreliert das? Das korreliert zum Beispiel mit dem aggregierten verfügbaren Einkommen in der Volkswirtschaft, ja. Also wie viel haben die Leute das sozusagen an potenziellem Einkommen, das sie ausgeben könnten? Und dann hat man so Aggregatsrelationen quasi aufgestellt, ja. Und das war die, sozusagen der, so wurden makroökonomische Modelle gebaut zwischen Investitionen, Konsum, Bruttoinlandsprodukt, alles auf der Aggregatsebene.
Aggregat bedeutet alles zusammengerechnet.
Alles zusammengerechnet, sagen wir mal, in Deutschland, typischerweise auf deutsche Daten oder amerikanische Daten, ganz genau. Was man heute aber macht, ist, man fundiert die Modelle durch Wahlhandlungen im Grunde genommen. Also man baut Modelle von ökonomischen Agenten, die sich eben entscheiden müssen. Also die sich zum Beispiel entscheiden werden, aus ihrem Einkommen bestimmte Dinge zu konsumieren und einen Teil ihrer Ressourcen nicht zu konsumieren und sparen zu werden. Also man baut das alles, auch die Makroökonomik heute, auf Entscheidungskalküle auf, ja. Also Entscheidungskalküle von Konsumenten, Entscheidungskalküle von Firmen. Und dann muss genau spezifiziert werden, wie die sich entscheiden. Also bei Konsumenten sind es Präferenzen. Bei den Firmen ist es eine Technologie, ist es der Umsatz, die Märkte, mit denen sie, oder die Konkurrenten, mit denen sie interagieren, etc., etc. Und das ist alles heute, was man in einem ökonomischen Modell spezifizieren muss. Und wann kam das auf? Das kam in den 70er Jahren auf. Das geht zurück auf den Ökonomen Robert Lucas, und das ist die sogenannte Lucas-Kritik, der eben sagte, diese Aggregatsmodelle, ja, die statistischen Beziehungen, die man da findet, die sind möglicherweise nur gültig unter einer gegebenen makroökonomischen Politik, einem Politikrahmen, okay? Wenn jetzt aber meine Fragestellung in der Makroökonomik ja häufig ist, wie reagiert die Makroökonomik auf eine veränderte Politik, ja? Dann kann ich diese statistischen Beziehungen zwischen gesamtwirtschaftlichen Daten nicht als Modell, das kann nicht das Zentrum meines Modells sein, sondern ich brauche was vermutlich basaler ist als diese Politikänderung, also sowas wie Präferenzen, Technologien und so weiter. Ja, also die Grundidee ist, du musst dein Modell so aufbauen aus Zutaten sozusagen, die für die Politikfrage, die du am Ende analysieren willst, ja, die sozusagen konstant bleiben werden. Ja, wenn die Politik sich ändert. Das ist der Witz. Das ist die Lucas-Kritik. Das ist das Ziel. Das ist ein Ideal. Das wird man nicht immer erreichen. Aber sonst ist die Sache hoffnungslos. Wenn du jedenfalls Modelle bauen willst, um makroökonomische Politikmaßnahmen und deren Wirkungen zu untersuchen. Ja, das ist die Lucas-Kritik. So, jetzt haben wir zwei, die Modelle, die Mikrofundierung. Der dritte Punkt ist die Dynamik. Die hängt auch mit der Lucas-Kritik zusammen und eben die Tatsache, dass, wobei das eigentlich schon auf Keynes zurückgeht, die Betonung von Erwartungen, aber in den 70er Jahren wurde das dann nochmal stärker betont und letztlich, man kann das, also Deutsche kann man das vielleicht an Heidegger erinnern, ja, Heidegger ist ja jemand, der sich über das menschliche Dasein, eins der sozusagen Grundexistenziale nennt er das, aber sozusagen Grundkategorien menschlichen Daseins ist eben die Sorge um die Zukunft, so nennt er das, ja. Und die Sorge um die Zukunft heißt, dass eben Menschen immer schon von der Zukunft her denken, ja. Er nennt das dann auch zum Teil Sein zum Tode und so, das Heidegger halt. Aber so weit will ich gar nicht gehen, aber der Punkt ist, auch das ist letztlich das Charakteristikum jeglicher Sozialwissenschaft, insbesondere auch der Ökonomie, dass Entscheidungen, wir werden es dann auch in der Vorlesung an vielen Beispielen sehen, dass Erwartungen heute schon für Entscheidungen, die Leute treffen, eine Rolle spielen. Das ist ganz wichtig, sage ich zu Studenten gleich von Anfang an. Das heißt, damals wurde das, also in den 70er Jahren wurde es in der Form von der sogenannten rationalen Erwartungsrevolution eingeführt in die Ökonomik. Aber was drauf ankommt, meiner Meinung nach, ist das Wort Erwartung oder der Begriff der Erwartung nicht notwendigerweise, dass die rational sind. Das hatte andere Gründe damals, warum man rational, das war sozusagen ein guter Start. Da ist man heute in der Wissenschaft weg von, also nicht komplett weg von, aber man überlegt sich andere Formen von Erwartungsbildungen. Das Entscheidende sind Erwartungen über die Zukunft, Effekte heute auf das heutige Handeln haben werden. Nicht unbedingt, dass diese Erwartungen, also schon gar nicht, dass man die Zukunft vorhersagen kann, perfekt vorhersagen kann, aber selbst, dass man die Erwartungen rational sind im Sinne von, dass man keine systematischen Vorhersagefehler macht, das muss nicht unbedingt sein. Das kann sein, je nach Forschungsfrage, muss aber nicht sein. Um jetzt mal ein kurzes Beispiel zu bringen, warum Erwartungen wichtig sind, ist sowas wie Fiskalstimulus. Ja? Also zum Beispiel die Regierung sagt jetzt, wir haben hier eine Krise und wir geben euch jetzt Transfers zum Beispiel. Ja? Und dann kann man eben davon ausgehen, dass in die Zukunft schauende Wesen sich dann mal überlegen werden, ja, wer zahlt das eigentlich am Ende des Tages? Also mit anderen Worten, werden dadurch vielleicht irgendwann Steuern erhöht? Ja? Oder werden dadurch andere Ausgaben gekürzt? Oder wird das halt als dauerhaft in die Staatsschuld integriert, die dann einfach ausgewachsen wird oder die halt vielleicht irgendwann mal meine Urenkel bezahlen müssen und so weiter. Ja, und je nachdem, wie du darüber nachdenkst, wenn du sozusagen weißt, dass es in 5 Jahren zu Steuererhöhungen möglicherweise führt, der heutige Transfer, denkst du vielleicht anders darüber nach, ob du das ausgibst jetzt oder nicht, ja, als wenn du weißt, dass du das nie zurückzahlen musst. Ja, das sind so, da ist es so ein einfaches Beispiel, wo schon mal klar ist, dass man sich, wenn man sich überlegt, was man mit so einem Transfer macht. Ja.
Das heißt, wenn ich erwarte, dass ich es in 5 Jahren zurückzahlen muss oder zumindest in teilweise zurückzahlen muss über Steuern, lege ich die Hälfte davon aufs Sparbuch für den Fall, dass ich durchaus in 5 Jahren ärmer bin.
Ja, ja, ja. Genau. Ja, also genau. Das da hat es direkte sozusagen Implikationen für deine heutige Konsumentscheidung und deine heutige Konsumsparentscheidung. Wie gesagt, das werden wir alles noch genauer besprechen, aber das ist nur mal so ein Beispiel. Der vierte Punkt ist die systematische Interdependenz, und das ist jetzt wirklich sozusagen die Kerncharakteristik, wenn man so will, von Makro, dass man eben nicht, wie zum Beispiel Arbeitsmarktökonomen, den Arbeitsmarkt oder Arbeitsangebot, Arbeitsnachfrage sozusagen in Isolation studiert und analysiert, sondern dass man sich eben die Märkte am Ende, auch wenn das eine lange Weile dauern wird in der Vorlesung, aber am Ende geht es darum zu analysieren, wie hängen Märkte zusammen, also was passiert, wenn sich auf dem Arbeitsmarkt was ändert, welche Spillover-Effekte das dann hat, zum Beispiel auf die Finanzmärkte, auf die Kapitalmärkte, auf die Kreditmärkte. Solche Fragen, das ist was Makroökonomik interessiert, ja, die Makroökonomik interessiert. Und der letzte Punkt sind eben Daten, und dann zeige ich den Studenten einfach ein paar Daten und ich zeige denen dann eine Zeitreihe vom pro Kopf realen Bruttoinlandsprodukt in den USA seit 1900 bis in die Gegenwart, und da sieht man dann an dieser Grafik 2 Dinge. Da sieht man, dass sie zumindest nach oben geht, ja. Und zwar, wenn man jetzt ein bisschen großzügig ist und sozusagen mit den Augen links und rechts kneift, sieht man da ungefähr ein exponentielles Wachstum. Und dann sage ich den Studenten, Moment, da sieht man zwar ein exponentielles Wachstum, aber wenn man sich das Bruttoinlandsprodukt, pro Kopf Bruttoinlandsprodukt der USA, sagen wir, von 200 bis 500 nach Christus angeschaut hätte, das kann man schätzen, das haben ökonomische Historiker geschätzt.
Aber die USA gab es da doch noch gar
nicht. Ja, auf dem Gebiet der USA, kannst du auch für klar. Europa machen, ja. Ist schon klar.
Dann ich wollte noch mal was halbwegs Schlaues sagen.
Ja, dann ist es eher flach. Also mit anderen Worten, ist kein Naturgesetz, dass das Ding hochgeht. Ja. Und dann haben wir die Diskussion über industrielle Revolution, über die Stadtbildungen in der europäischen Renaissance und die sozialen Innovationen dort. Das ist also ein Punkt, das ist kein Naturgesetz. Das muss das zu erklären. Also mit anderen Worten, wir müssen erklären, warum das nach oben geht. Wir müssen es auch problematisieren, wegen der Existenz der natürlichen Grundlagen, über die wir uns inzwischen klar geworden sind. Vielleicht können wir das nicht mehr so weitermachen mit diesem exponentiellen Wachstum. Das ist der erste Themenkomplex, der dann sozusagen das letzte Drittel der Vorlesung beschäftigen wird, genau, nämlich zu verstehen, warum Wachstum zustande kommt. Und die zweite Charakteristik dieser Zeitreihe ist eben, dass es diese Schleifen hat, diese Wiggles auf Englisch. Also es geht hoch und runter um diesen, also dieser exponentielle Trend ist eben gerade nicht glatt. Es sieht eben nicht so aus wie eine naturwissenschaftliche Versuchsanordnung, wo man dann eine sehr glatten Exponentialkurve sehen würde, sondern da geht's lustig drumherum. Da sieht man dann schön die Weltwirtschaftskrise als die größte Rezession immer noch. seit dem Beginn des 20. Jahrhunderts. Man sieht den Zweiten Weltkrieg als massive Konjunkturstimulus, waren in den USA, ja klar, in den USA.
Ach, war ja, das klar, du guckst ja auf die USA, ja, ja, klar.
In den USA, in Deutschland was anderes, aber in den USA war das natürlich das größte Konjunkturprogramm, das es jemals gab. Man sieht tatsächlich auch die große finanzielle Rezession, so 2007, 2008, das ist schon massiv. Klar, man sieht dann auch Covid, das ist kurz, sehr stark, aber sehr kurz. Also man sieht eben diese Schwankungen. Und die Schwankungen zeige ich den Studenten dann. Und dann überlegen wir uns noch kurz, warum haben wir uns jetzt eigentlich Bruttoinlandsprodukt angeguckt oder Bruttoinlandsprodukt pro Kopf? Und die Idee ist eben, dass das zunächst mal ein relativ gutes und vergleichbares Maß, auch international und über die Zeit vergleichbares Maß, ist für sozusagen, ja, im Grunde genommen, wenn man die Vorstellung hat, dass es so einen Kuchen gibt, den die Gesellschaft verteilen kann, wie groß das Stück des Kuchens sozusagen potenziell im Schnitt für jedes Mitglied dieser Gesellschaft wäre. Und insofern ist es ein Maß, ein keineswegs perfektes Maß, und das ist dann der zweite Punkt, den ich mache, das Ganze auch zu problematisieren, für sozusagen materielle Wohlfahrt, ja, oder für potenzielle materielle Wohlfahrt. Und dann reden wir eben über die Probleme, die da das Bruttoinlandsprodukt noch hat, nämlich einerseits, also das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf. Es gibt Dinge, die sind nicht vom Bruttoinlandsprodukt pro Kopf abhängig, sondern vom Bruttoinlandsprodukt, also wo Größe wirklich wichtig ist. Also so Dinge wie militärische Kapazität. Die USA sind ja nicht deshalb die wichtigste Militärmacht der Welt, weil sie so ein hohes Bruttoinlandsprodukt pro Kopf hat. Dann müsste Luxemburg oder das Sultanat von Brunei die größte Streitmacht haben. Nein, sondern die USA ist deshalb die größte Streitmacht, weil es eine der größten, inzwischen, je nachdem wie man rechnet, ist China ein bisschen größer, aber immerhin mindestens die zweitgrößte Wirtschaft ist. Wenn man so Dinge will wie olympische Goldmedaillen, Nobelpreise, die sind korreliert nicht unbedingt mit dem Bruttoinlandsprodukt pro Kopf, sondern mit dem Bruttoinlandsprodukt selbst. Also es gibt Dinge einfach, die wo es auf Skaleneffekt, auf die Skala selber ankommt. Und dann gibt es natürlich Dinge, die vielleicht oder vielleicht nicht positiv mit dem Bruttoinlandsprodukt pro Kopf oder dem Bruttoinlandsprodukt selbst korreliert sind. Das sind so Dinge wie Gesundheit. Ja, wir haben ja gesehen in der Pandemie, dass es durchaus sein kann, dass zumindest das Bruttoinlandsprodukt bestimmter Sektoren boomen kann in der Pandemie. Also der Gesundheitssektor boomt. Ja, so Leute wie Pharmaindustrie macht einen riesen Reibach. Wir hatten natürlich auch eine Rezession. Aber der Punkt ist, es ist nicht unbedingt auch eine Erhöhung von Wohlfahrt. Ja, Dinge wie Lebenserwartung muss nicht unbedingt, ist zwar in der Regel positiv korreliert mit Bruttoinlandsprodukt, aber nicht perfekt. Also Dinge wie Umweltverschmutzung natürlich. Wie lange muss man arbeiten? Ja, man kann natürlich immer mechanisch das Bruttoinlandsprodukt erhöhen. Wenn man dafür aber wirklich länger arbeiten muss, ist das wirklich ein Wohlfahrtsgewinn. Was ist mit Ungleichheit? Was ist mit kultureller und politischer Partizipation? Was ist mit Demokratie? Was ist mit der Offenheit der Gesellschaft? Was ist mit dem sozialen Vertrauen, das die Leute haben, die Bereitschaft, Ehrenamtämter zu übernehmen und solche Sachen. Das muss nicht korreliert sein mit dem Bruttoinlandsprodukt. Das heißt also, es gibt Dinge in der Gesellschaft, die man auch will, die zum Teil korreliert sind mit dem Bruttoinlandsprodukt, positiv korreliert sind mit dem Bruttoinlandsprodukt, aber eben nicht perfekt. Und wenn man sozusagen eine gute Gesellschaft haben will, kann man nicht immer nur auf das Bruttoinlandsprodukt gucken, sollte man auch tun, aber man sollte auch die anderen Dinge mit im Blick haben, ja. Ein anderer Punkt ist vielleicht noch sowas wie Care-Arbeit. Das Bruttoinlandsprodukt ist auch ein bisschen sexistisch, ja, weil es eben so Care-Arbeit, die eben traditionell oft von Frauen verrichtet wird, nicht wirklich misst. Also das wird dann auch schon problematisiert. Und dann ende ich mit zwei Grafiken, und das können wir jetzt auch enden, wo ich mal das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf von Bolivien und den USA aufzeige. Und zwar so, dass ich das einfach ich lege die einfach in 1960 übereinander. Also ich tue mal so, als ob Bolivien und die USA gleich reich gewesen wären, also im Bruttoinlandspro-Kopf-Sinn, in 1960, was sie natürlich nicht waren. Die USA war damals auch schon viel reicher. Aber selbst wenn man das tut, sieht man, dass die USA noch mal deutlich stärker gewachsen sind als Bolivien, ja. Und mit anderen Worten, es gibt massiv, das als Beispiel, es gibt massive Divergenz über die Länder in dem realen Bruttoinlandsprodukt pro Kopf, ja, und auch in den Wachstumsraten, die zu dem heutigen realen Bruttoinlandsprodukt pro Kopf geführt haben. Und das sind eben so Fragen, die wir beantworten müssen als Ökonom, ja. Und die letzte Grafik dann, mit der ich abschließe, da zeige ich den Studenten diese Schwankungen, fokussiert auf die Schwankungen von sowas wie einerseits dem realen Bruttoinlandsprodukt, andererseits dem realen aggregierten Konsum in den USA. Ja? Und was man da eben sieht, ist, dass normalerweise über den Konjunkturzyklus das Bruttoinlandsprodukt stärker schwankt als der Konsum. Ja? Und dafür brauchen wir eine Theorie. Das ist eine der ersten Theorien, die wir überhaupt bauen werden zusammen, um genau dieses Phänomen zu erklären. Es hängt mit Konsumglättungsphänomenen zusammen, aber genau das werden wir erklären. Interessanterweise ist es allerdings so, wenn man sich den ganz letzten, und damit können wir schließen, die letzte rechte Ecke, die Covid-Rezession nämlich anguckt, da fällt der Konsum mindestens genauso, wenn nicht sogar stärker als das Bruttoinlandsprodukt. Also diese pandemische Rezession war was ganz Spezielles. Ja, weil sie eben eine Rezession war, die sie dann direkt an den Konsum irgendwie angedockt hat, die den Konsum irgendwie direkt eingeschränkt hat und nicht nur sozusagen mittelbar darüber, dass man halt weniger Ressourcen zur Verfügung hat, wie das typischerweise in normalen Rezessionen der Fall ist.
Bestätigt das die vorhandene Theorie oder ist das Anlass, die vorhandene Theorie zu erweitern?
Naja, das bestätigt die Theorie insofern nicht, aber weil wir uns bisher noch keine Gedanken gemacht haben zum Thema pandemische Rezession. Die letzte pandemische Rezession ist ja gut 100 Jahre her gewesen, im Nachgang des Ersten Weltkrieges, Anfang der 1920er Jahre. Man darf auch nicht vergessen, dass die aggregierten Daten, wir haben eigentlich erst seit dem Nachkrieg wirklich, also wir haben relativ gute Bruttoinlandsproduktschätzungen auch schon vorher, aber so die genaue Aufspaltung nach Konsum, Investitionen, so wie man das heute kennt, das weiß ich nicht, ob ich den Daten sozusagen dann in ihrer Feinheit auch vor dem Krieg traue, denn wir haben ja noch keine wirklich statistischen Ämter gehabt. Die Wirtschaftsstatistik wurde eigentlich erst sozusagen während des Zweiten Weltkrieges erfunden und dann im Nachhinein sozusagen wirklich implementiert und auch sozusagen über internationale statistische Verträge über international auch etabliert. Also insofern beschränken wir uns deshalb typischerweise auch auf Nachkriegsdaten mit seinen eigenen Problemen, weil man kann auch aus Vorkriegsdaten viel lernen oder aus der längeren Betrachtung. Aber gerade wenn man dann so reinguckt, ja, in die Daten weiter aufdröselt, da will man natürlich die Qualitäten der Daten einfach besser, wenn man sich auf Nachkriegsdaten beschränkt. Und insofern haben wir noch nie über pandemische Rezessionen wirklich theoretisiert. Das war einfach nicht in unserem Vorstellungsraum. Aber es gibt natürlich Modelle jetzt, die Ökonomen haben natürlich darauf reagiert. Und klar, ist natürlich, wenn du den Konsum im Grunde genommen direkt verbietest, naja, gut, dann wird der Konsum anders reagieren, als wenn er sozusagen eine sekundäre Reaktion ist auf, sagen wir mal, ein Bruttoinlandsproduktsabfall, der aber im Finanzsektor oder im Arbeitsmarkt oder wie auch immer ausgelöst wurde.
Das war unsere erste Stunde. Was ist das Thema der nächsten Stunde?
Bruttoinlandsproduktsberechnung. Hört sich total langweilig an, ist aber eigentlich sehr spannend.
Rüdiger Bachmann, vielen Dank.
Tschüss.
Und euch vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
Ist nicht tot.